Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
So, jetzt ist heute das Thema Trägheit dran. Ich sage euch, wie es ist. Ich habe eigentlich bis gestern Morgen gedacht, natürlich werde ich das heute nicht machen. Also, ich dachte daran, überhaupt nichts zu diesem Thema zu sagen, weil ich dachte, zum einen, das passt doch jetzt nicht. Und zum anderen, eigentlich vor allem deshalb, weil ich es unheimlich schwierig fand, eine Predigt vorzubereiten. Egal jetzt, worüber. Wenn du so eine Nachricht bekommst, also mir ging das so, da legt sich so ein dunkler Schatten auf den Tag und du denkst, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mir irgendein Thema vornehmen soll und dazu dann irgendwas erarbeiten. Gestern habe ich dann gemerkt, doch, Christoph, das machst du doch. Gestern Nachmittag. Ich werde es kürzer als sonst machen. Es gibt keine PowerPoint hier oben, nicht weil ich finde, dass man das jetzt nicht machen sollte, sondern einfach, weil ich keine Lust hatte, eine vorzubereiten. Und ich hatte vorher schon an einen lustigen King of Queens Clip gedacht und den lasse ich weg. Und ich hatte noch einen anderen Clip, der wirklich fast wehtut, ihn nicht zu zeigen, weil er so gut ist, aber er wäre so unpassend, dass wir es heute einfach schlicht machen. Ich aber trotzdem ein paar Worte zur Trägheit sage, weil das Thema dann plötzlich für mich doch nicht einfach irgendein Thema war. Sondern ich dachte, hey, vielleicht ist das genau das, worüber man heute ein paar Worte verlieren sollte. Auch wenn du zu den Leuten gehörst, die den Jürgen gar nicht kannten. Du bist hergekommen und hast das Gefühl, heute wird ein ganz normaler, schöner Gottesdienst, der letzte vor der Sommerpause und jetzt überfällt dich plötzlich sowas Trauriges. Ich glaube, dass das Thema Trägheit genau das eins sein kann, was jetzt passt. Deswegen verliere ich ein paar Worte dazu. Wenn ein Mensch einfach aufhört zu leben, egal jetzt mal, ob man ihn ganz nah kannte oder nicht so nah, dann ist da auf der einen Seite Schmerz, viel oder weniger. Und dann ist da aber auf der anderen Seite noch etwas Gesundes, etwas Heilsames. Und zwar, du siehst plötzlich dein eigenes Leben in einem anderen Licht. Kirsten hat das eben angedeutet mit diesem Vers, bedenke, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das passiert, wenn man den Tod an sich ranlässt. Dinge, die einem gestern noch wichtig waren, sind mir heute so scheißegal. Und die Frage, sag mal, was machst du aus deinem Leben? Du, der du noch lebst, die kommt einem unheimlich nahe. Ein Mensch ist tot, aber du lebst. Was machst du? Was machst du mit deinem Leben? Und die Trägheit jetzt, so harmlos sie klingt, ne, die Trägheit, das Wort, das, wenn man das da so in dieser Reihe der sieben Todsünden sieht, dann denkt man, was hat die Trägheit jetzt da verloren? Ne? Sie klingt so harmlos, so wie einfach ein bisschen zu lange auf dem Sofa rumhängen und einen Tag vergammeln. Die Trägheit ist einer der schlimmsten Feinde des Lebens. Der schlimmsten Feinde dessen, dass man das tut, was man eigentlich tun sollte in seinem Leben. Jesus hat ein Gleichnis über die Trägheit erzählt und ich lese es euch vor. Aus Matthäus 21, ich tue es mal nach der Volksbibel, die ist in einem Deutsch geschrieben, das sehr wenig biblisch klingt und die Geschichte ist auch ein bisschen verfremdet, aber ich fand sie hier so gut erzählt und deswegen lese ich sie hier nach vor. Da sagt Jesus, mal eine andere Geschichte, bin gespannt, wie euch die hier schmeckt. Da war mal so ein Typ, der hatte zwei Söhne. Zum ersten sagte er, geh mal bitte in unsere Werkstatt und reparier das Auto, das dort steht. Klar, mache ich, sagte er. Aber irgendwie hatte er doch keine Lust und ging einfach nicht hin. Dann ging er, also der Vater, zu dem zweiten Sohn und wollte dasselbe von ihm. Ich habe aber null Bock, meinte der bloß. Aber später tat es ihm leid, dass er seinen Vater so angezählt hatte und er ging doch hin und reparierte die Kiste. Preisfrage. Wer von den beiden hat denn jetzt das getan, was der Vater wollte? Der zweite natürlich. Das ist jetzt eine Antwort von denen, denen Jesus das erzählt. Der zweite natürlich. Jetzt erklärte Jesus, was er mit der Geschichte sagen wollte. Auf eins könnt ihr wetten, Drogendealer und Nutten werden eher einen Platz in Gottes neuer Zeit finden als ihr. Johannes, der die Leute getauft hat, der hatte den Plan. Er sagte, ihr müsst euer Leben ändern, sonst fahrt ihr gegen die Wand, aber ihr wolltet nichts von ihm wissen. Die Dealer und die Nutten aber haben getan, was er gesagt hat. Und obwohl ihr das sehr wohl mitbekommen habt, vertraut ihr mir nicht und ändert euch nicht. Also, die Trägheit weiß, was sie tun soll. Und sie nimmt es sich auch ehrlich vor. Und sie tut es nicht. Tut es einfach nicht. Warum auch immer. Ich glaube nicht, dass der Junge gelogen hat, als er sagte, mache ich gleich. Auf jeden Fall passiert es nicht. Es passiert nie. Die Trägheit kann gute Entscheidungen und Vorsätze völlig bedeutungslos machen. So, dass der eine Sohn hier so nett und so freundlich geantwortet hat und das wirklich machen wollte, das ist völlig belanglos, wenn er es nicht tut. Die Trägheit ist der Zustand, der uns erfolgreich daran hindert, unser Leben zu ändern. Und wenn wir vergessen, dass unser Leben auch irgendwann vorbei ist, dann kann es irgendwann so sein, dass es zu spät ist, noch umzusetzen, was wir umsetzen wollten. Also ich hoffe, ihr merkt, dass ich nicht von einer Trägheit rede, die jeder von uns sich immer wieder mal gönnen muss. Ne? Also die Trägheit, die an den Tag kommt, wenn du einfach ausgepowert bist. Ich rede nicht von Ruhe, von Entspannung, von Relaxen, von irgendwo abhängen. Ich rede auch nicht von einer Form von Erschöpfung, die so tief geht, weil das Leben so anstrengend für dich war, dass du merkst, ich habe überhaupt keine Energie mehr. Über Tage, über Wochen, über Monate nicht. Ich rede nicht vom Burnout. Und ich rede auch nicht von diesen kleinen Faulheiten. Also, dass man den Rasen mähen sollte, aber es nicht tut. Oder zu spät anfängt, auf eine Prüfung zu lernen. Zu wenig Sport macht. Alles so das, ja? Jesus redet hier eigentlich auch nicht von Kleinigkeiten. Auch wenn die Geschichte sich um eine Kleinigkeit dreht. Ne, die Werkstatt und das Auto reparieren. Weiß gar nicht, was das in der tatsächlichen Story für irgendwie soll. Wahrscheinlich sagt der Vater, er soll auf dem Feld arbeiten. Also Jesus redet ja nur oberflächlich davon. Als er das Gleichnis erklärt, sagt er, es geht hier nicht um Dinge, die man endlich mal tun sollte, sondern es geht um Dinge, wo du dich verändern sollst. Du dich verändern solltest und du tust es nicht. Wo du ein ganz anderes Leben leben solltest. So, jetzt ist es zwar ein Anfang, finde ich, wenn man so ein grundsätzlich träger Mensch ist, wenn man jemand ist, der Veränderungsbedarf in seinem Leben kennt, aber es irgendwie doch über Jahre vor sich her schiebt, wenn man so ein Typ ist, dann ist es schon ein Anfang, wenn man mal Kleinigkeiten endlich mal tut. Ja? Also mit Dingen anfängt, wo man einfach nur den Hintern vom Sofa hochkriegen muss und es jetzt halt mal macht. Die WG-Küche ist nicht aufgeräumt. Okay, ich tu's mal und merke dabei, so schlimm ist es nicht und nachher fühlt sich das Leben besser an. Also letzten Montag habe ich angefangen, über dieses Thema nachzudenken, noch gar nicht mit diesem dunklen Hintergrund. Und da habe ich gedacht, Montag ist mein freier Tag, ne? Also stehe ich morgens da auf so und dachte, ich könnte so einen Selbstversuch in Sachen Trägheit machen. Also ich habe am Anfang dann nett gefrühstückt und dann irgendwie Twitter-Tweets abgerufen und welche geschrieben und was man so. Und dann, ich dachte, was machst du jetzt, wenn du träge bist? Du kannst Fernsehen schauen. Das war nicht nur ein Selbstversuch, ne? Ich hatte auch irgendwie keine richtige Lust, was anderes zu machen. So, und dann merkst du, es kommt Langeweile, richtige Langeweile, und trotzdem hält dich etwas auf diesem Sofa vor einer ziemlich langweiligen Dokumentation über irgendwas. Und dann dachte ich, okay, was ich jetzt machen könnte, wäre, ich könnte rausgehen und diesen ganzen Schrott, der vor der Tür liegt, wir haben die Fliesen rausgerissen aus dem Wohnzimmer und die liegen da auf so einem Haufen. Und da liegt immer noch was, obwohl ich schon oft was runtergetragen habe. Ich könnte die ganzen Hunderten von Kilo da die Treppe schon mal runtertragen. Unten dann. Irgendwann dann wegfahren und so. Ich könnte das machen. Ich würde mich danach gut fühlen, wenn ich hätte sie da weg. Ich hätte sogar irgendwie Sport gemacht oder so. Ich habe mich dann tatsächlich aufgerafft. Aber etwas hält dich auf diesem Sofa, dass du nicht das tust, wovon du weißt, dass du, würdest du es tun, dich viel besser fühlst, als wenn du nach 2 Stunden einfach nur Fernsehen geguckt hast. So, also es kann ein Anfang sein, wenn man merkt, ich habe Mühe mit Dingen anzugehen, dass ich mal mit so Kleinigkeiten anfange und dabei lerne. Es tut mir gut, den Hintern hochzukriegen. Aber es geht hier heute nicht um diese Kleinigkeiten. Es geht hier heute um große Veränderungen, die anständen. Okay. Ja, doch, ich sage jetzt, glaube ich, noch eins. Ich möchte auch nicht, dass Leute, die den Jürgen nah gekannt haben, das Gefühl haben, dieses Thema, das trifft mich an einem Punkt, nämlich an dem, hätte ich nicht mehr für ihn da sein können und ich war zu träge und habe es nicht getan. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand jetzt plötzlich das, was ich sage, auf diesem Hintergrund hört. Und das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Es ist ziemlich skurril, dass die Leute, die sich am meisten um jemanden kümmern, sich nachher die größten Vorwürfe machen. Also, wenn der Tod eines Menschen eine Botschaft hat, dann nicht die, ihr hättet euch mehr kümmern sollen, sondern vielleicht die, hey, du lebst noch. Richtig? Noch. Wir leben noch. Was machst du mit deinem Leben? Gehst du die Veränderungen an, die wirklich wichtig wären? Oder nimmst du sie dir nur vor und tust sie nie? Trägheit kann ein Leben um alle guten Entwicklungen berauben, die es nehmen könnte. So, es gab vor 1600 Jahren einen Mönch namens Evagrius. Der hat diese 7 Todsünden-Sache erfunden und er hat sich auch mit der Trägheit da irgendwie auseinandergesetzt. Und der nannte die Trägheit den Mittagsdämon. Das fand ich gut, den Mittagsdämon. Also diesen bösen Geist kennen wir alle, der kommt immer mittags und du hast einen halben Tag gearbeitet, du hast den Bauch gerade voll und plötzlich kommt das ja innerhalb von Minuten, dass dir etwas sämtliche Energie aus dem Körper zieht und dir gleichzeitig dich füllt mit so einer wohligen Schläfrigkeit und einer Gleichgültigkeit gegenüber Dingen, die wirklich wichtig wären und die du eigentlich vorhattest, jetzt gleich nach dem Mittagessen, ne, so. Die Trägheit ist nicht die Mittagsmüdigkeit, aber die Mittagsmüdigkeit ist ein super Bild für die Trägheit. Etwas, was dir die Energie entzieht und dich glauben lässt, ja, ich weiß, ich sollte das machen, ich werde das auch machen, aber nicht jetzt. Ich werde es irgendwann, aber nicht gerade jetzt. Es ist jetzt so schön, es nicht zu tun. So. Evagrius, dieser Mönch da, der hat die Trägheit sehr ernst genommen. Und ich habe dann so ein bisschen was von ihm gelesen und von anderen Mönchen, von einem Bernardo Oliveira, der hat im Jahre 2007, das ist der Generalabt der Trappisten, ein Trappistenmönch oder der Generalabt, der hat einen Rundbrief 2007 an alle seine Mönche, Klöster über die Trägheit geschrieben. Und ein Satz, den ich bei diesen verschiedenen, meistens aus der monastischen Tradition stammenden Texten gelesen habe, einer heißt, gemeint ist ein destruktives Nichtstun, eine Starre des Geistes und des Leibes, ein Dahinvegetieren im Hier und Heute, ohne Vergangenheit, ohne Ziel, ohne Pflicht, ohne Verantwortung. Und das ist ganz interessant, wie diese Leute, die darüber sich auslassen, wie sie den trägen Menschen beschreiben, manchmal auch als einen, der plötzlich total aktiv ist, der sich plötzlich in Aktivismus stürzt und sich auf eine, manchmal nicht so wahnsinnig wichtige Sache, unglaublich drauf stürzt und dann wieder in seine Lethargie zurückfällt. Oder jemand, der sich in Tagträumen verliert. Dieser Mönch da, dieser Bernardo Oliveira, der hat gesagt, er vagabundiert in Gedanken. Also er macht sich in Gedanken auf eine Reise, in denen er sich in Wirklichkeit nie macht. Er verändert sich in Träumen, aber nie in echt. Oder dass diese Leute auch zu Frust und plötzlicher Aggression neigen. Oliveira hat über seinen Rundbrief geschrieben, eine Traurigkeit, komischerweise eine Traurigkeit, die das Verlangen nach Gott zersetzt. Das Fazit dieser Mönche da ist, der Mensch dreht sich so sehr um sich, dass er aufhört, Gott zu suchen. Gott natürlich dann auch nicht mehr findet, auch nicht mehr finden will und irgendwie am Leben vorbei schläft. So, jetzt habe ich einen Versuch mitgebracht. Ich hätte ihn besser vorbereiten sollen. Ich habe ihn mir erst heute Morgen angeguckt. Ich hatte eigentlich vor, meine Frau ist Physiklehrerin, zu sagen, sie soll doch mal irgendeinen Versuch hier zeigen, der Trägheit symbolisiert. Und dann habe ich ihr gleichzeitig diesen Versuch gesagt, hat sie gesagt, ja, da geht's aber gar nicht um Trägheit, aber ich habe gesagt, ja, aber der ist trotzdem gut. Jetzt hatte sie das hier aus ihrer Sammlung mitgebracht und ich habe es mir erst heute Morgen angeguckt. Ich brauche mal einen, der hier sich hinstellt, auch wenn das jetzt gleich nicht funktionieren will, aber dann zeige ich wenigstens. Till, kannst du mal dich nur so hinstellen und das hier festhalten? Und ihr werdet jetzt gar nichts Spektakuläres sehen, ne? Aber ihr wisst dann wenigstens, was ich meine. Wenn er das so festhält und ich jetzt die Möglichkeit hätte, das Rad in wirklich hohe Geschwindigkeit zu bringen, schaffe ich nicht, ne? Ich kann das hier, aber das reicht nicht. Er spürt jetzt so ganz leicht, wenn du es bewegst, dass da eine Kraft ist, die versucht, das Ding eher in dieser Richtung zu halten. Es dreht sich nicht, lässt sich nicht so leicht verdrehen wie jetzt. So, wenn du es jetzt versuchst zu drehen, ist es ganz leicht, ne? Wenn sich das Ding schnell dreht, ist es schwieriger. So. Deswegen kann man Fahrrad fahren. Danke. Und der Daniel da oben hat mir eben erklärt, wenn man müsste ein Seil hier irgendwie haben, eine Konstruktion, wenn man das richtig auf hohe Geschwindigkeit kriegt, und das ist das, was ich euch zeigen wollte, dann kannst du das Ding hier aufhängen und es fällt nicht runter. Es dreht sich zwar so, aber sozusagen das Drehmoment, so heißt das, glaube ich, hält das Ding voll in seiner Lage. Mit großer Kraft in seiner Lage. Und die Trägheit ist sozusagen ein schnelles Drehen um sich selbst. Und je schneller du dich um dich selber drehst, desto mehr Kraft braucht es, dich aus deiner Lage zu bringen. Deine träge Situation ist sozusagen unglaublich stabil. In der Physik ist das, glaube ich, was Positives, wenn etwas stabil ist, ne? Aber im echten Leben ist das schlecht. Jedenfalls in diesem Fall. Das Verheerende sozusagen, was diese Mönche da rüberbringen wollen, oder das Verheerende aus Gottes Sicht ist, dein Zustand ist so stabil, dass selbst Gott dich nicht mehr aus der Ruhe bringt. Und du hast dann zwei Möglichkeiten jetzt bei so einem Rad, wenn das sich richtig schnell drehen würde. Ne? Du kannst entweder mit großer Kraft, kann man das so schnell kriegen, dass es echt mühsam ist, das in eine andere Lage zu bringen. Du kannst dann mit großer Kraft darauf einwirken, größer als das Ding, was sich um sich dreht. Und das im übertragenen Sinne passiert manchmal. Etwas trifft jemanden so hart, dass das Leben einfach nicht länger so bleiben kann, wie es ist. Das passiert manchmal und man wünscht es niemand, dass man auf diese Art aus der Trägheit rauskommt. Weil oft sind es eben die ganz schmerzhaften Dinge, die uns wachrütteln. So, oder aber du kannst dieses Ding in eine andere Lage bringen, indem du die Geschwindigkeit abbremst. Übertragen, indem man aufhört, sich nur um sich selbst zu drehen, sondern mal nach außen schaut. Bemerkt, was da noch ist. Es würde sich lohnen, etwas loszulassen, um was ich kreise, meine Kraft zusammenzunehmen und aufzustehen und loszugehen, um Veränderungen zu entdecken, die mir das Leben eröffnen würde. Jesus erzählt ja jetzt hier noch von diesem anderen Bruder. Dieser Typ, den man sich so vorstellen kann wie einen dieser langhaarigen, ganz schrecklichen Teenager, die uns Angst machen. Ich habe meine, sind ja noch in dem Alter noch nicht, deswegen kann ich sowas noch sagen. Die den ganzen Tag irgendwie vielleicht ungewaschen vor ihrem Rechner sitzen und wenn du ins Zimmer kommst, ist da eine Luft drin und die kommen den ganzen Tag noch nicht raus. So ein Typ vielleicht. Und der Vater geht rein und sagt, mach das mal. Und er sagt, ich habe keinen Bock, lass mich in Ruhe. Und Jesus sagt, okay, aber dann macht er's. Nachher macht er's, warum auch immer. In meinem Anflug von irgendwas macht er's. Jesus sagt, wer ist jetzt hier nun träge? Der nette, zuvorkommende, freundliche Mustersohn, der sagt, ja klar, Papa, mache ich gleich. Aber macht es nicht. Oder der Albtraum eines Sohnes, der es macht. Jesus hat das Gleichnis hier den Mustersöhnen erzählt. Die Zuhörer, die da sagen, ja, der Zweite natürlich hat das Richtige gemacht. Das sind die Mustersöhne. Die Pharisäer, die gutschaffenden, gutbürgerlichen, frommen Männer, den schleudert er ins Gesicht. Ihr seid eigentlich die trägen Säcke. Was nützt es euch, dass ihr glanzlackiert ausseht von außen, aber innen drin werdet ihr in 30 Jahren noch dieselben sein wie heute? Weil ihr dreht euch um euch und nichts kann euch mehr aus der Ruhe bringen. Euer Zustand ist so stabil. Aber die Katastrophensöhne, und er nennt ja hier, ne? Also in echt steht da Zöllner und Huren, nicht Drogendealer und Nutten. Also die Leute aus dem Rotlichtviertel. Leute, die dabei sind, ihr Leben echt kaputt zu machen oder wie auch immer. Jesus sagt, die haben ihr Leben geändert. Weil sie Gott suchten und Jesus Christus gefunden haben. Leute, es geht bei der Trägheit darum, dass ihr Gott daran hindert, euch zu verändern. Und es geht beim Überwinden der Trägheit darum, dass man Gott erlaubt, es zu tun. Aber nur tut Gott das nicht irgendwie gegen unseren Willen, wenn wir da rasend um uns drehen. Dann haut er nicht irgendwas dazwischen und sagt so, du veränderst dich jetzt. Sondern es gehört so viel Aktivität von uns dazu, dass wir anfangen, den Kreisel zu bremsen. Und zu glauben, dass es da draußen einen Gott gibt, der es gut mit uns meint. Und wo er uns zu herausfordert, dass es gut für uns wäre. Wir müssen anfangen zu glauben, dass die stabile Seitenlage vor dem Fernsehsessel nicht das ist, was uns Glück bringt, sondern der Weg, auf den man sich macht und der nicht nur lustig aussieht, sondern zu dem ich mich aufmachen muss, überwinden muss. Eure Trägheit, sagt Jesus diesen Leuten da, ihr verhindert, dass ihr Gott kennenlernt. Eure Trägheit verhindert, dass ihr Leben findet. Eure Trägheit betoniert euer falsches Gottesbild in eurem Kopf und euer falsches Bild von dem, was Leben ist. Und nur zu sagen, ich will Richtung Gott aufbrechen und es doch nie zu tun, ist nett, aber bringt gar nichts. Ist eine Tragödie. So, jetzt bin ich am Schluss. Ich weiß nicht, was es für euch persönlich jetzt bedeutet, Trägheit oder Trägheit überwinden. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du denkst, ich sollte. Und ich meine jetzt nicht den Rasen mähen. Ne? Ich meine auch eigentlich weniger, ich sollte mich mal um den kümmern oder um den oder das Gute tun, sondern ich sollte mal... Gott findet, ich sollte an mir arbeiten an einer Stelle oder ich sollte mal mich trauen. Ich weiß nicht, was das für dich bedeutet, ja? Aber etwas, wo du merkst, Gott fordert mich heraus, hey, vertrau mir und tu das doch mal. Geh mal einen Schritt in diesem Vertrauen. Und Gott vertrauen und trotzdem liegen bleiben, ist nicht mehr Vertrauen. Ich weiß also nicht, was es jetzt für dich ist. Dieses Gleichnis von Jesus, finde ich, sagt sehr mutmachend und es geht. Dieser stabile Zustand ist gar nicht so extrem stabil. Die Trägheit ist nicht so stark, wie sie dir vormacht. Du kannst deinem Vater entgegenschleudern, ich habe keinen Bock, ich mache es nicht. Du kannst groß ankündigen, ich werde mich nicht verändern. Und es trotzdem tun. Das kannst du. Es geht, man kann, sagt Jesus hier im Grunde. Also, es folgen jetzt 5 Wochen Sommerpause. Das, was ich euch mitgeben will, ist einfach nur, bedenkt, dass ihr sterben müsst, auf dass ihr klug werdet. Geh in diesen Wochen, in diesen 5 Wochen, einen mutigen Schritt ein. Nicht irgendeinen, sondern einen, von dem du den Eindruck hast, Gott fordert mich dazu heraus, ihm zu vertrauen und das mal zu tun, auch wenn ich mich überwinden muss. Und wenn du einen Schritt gehst, dann würden diese 5 Wochen Sommerpause vielleicht mehr in deinem Leben dich weiterbringen, als die restlichen, weiß ich wie viele Wochen, hier im Kinosessel sitzen und Gottesdienste hören. Das wäre das, was ich mir wünsche, was du mitnimmst. Weil das Leben einfach zu kurz ist, um es nicht jetzt zu tun, wenn ich erkannt habe, es wäre gut.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.